NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Januar 1920. Der Geburtstag des italienischen Filmregisseurs Federico Fellini.
Nichts geht mehr. Der Regisseur Guido steht mit seinem Wagen in einem Tunnel im Stau, zwischen unzähligen anderen Autos. Plötzlich dringt Qualm aus den Lüftungsklappen. Verzweifelt versucht er, die Tür oder ein Fenster zu öffnen. Während Guido um sein Leben kämpft, gaffen ihn die Menschen ringsum gleichgültig an. Endlich schafft er es, den Wagen über eine Öffnung im Dach zu verlassen. Er fliegt aus dem Tunnel und schwebt zwischen den Wolken, bis er merkt, dass um seinen Fuß ein Strick gebunden ist. Unter ihm am Strand liegt ein Mann, der an dem Strick zieht.
Herr Rechtsanwalt, ich habe ihn.
Runter! Komm runter! Endgültig runter mit ihm.
Der Albtraum, mit dem der Film 8,5 beginnt, ist zugleich der Albtraum seines Regisseurs. 1962 steckt Federico Fellini mal wieder in einer tiefen Krise. Nach Welterfolgen mit La Strada und La Dolce Vita wird der 42-Jährige von Selbstzweifeln und Angstzuständen geplagt. Mehrmals muss er den Drehbeginn für seinen neuen Film verschieben, bis er auf die Idee kommt, die Probleme selbst zum Thema zu machen. Als Guido Anselmi spielt Marcello Mastroianni das alter Ego Fellinis, einen ausgebrannten Regisseur, der einen Film über einen ausgebrannten Regisseur drehen will.
Das ist ein Typ, der sich alles nehmen, alles an sich reißen will, der auf nichts verzichten kann. Der wechselt jeden Tag die Richtung, weil er Angst hat, in die falsche zu gehen. Er stirbt wie ausgeblutet.
Und so endet der Film?
Nein, so fängt er an.
8,5 ist ein skurriler Bilderreigen mit schrägen Figuren. Zusammengesponnen aus Träumen, Erinnerungssplittern, Visionen und erotischen Wunschvorstellungen. Eine Reise durch das Unterbewusstsein, bei der die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmt. Mit diesem Film findet Fellini endgültig zu einer eigenen, unverwechselbaren Filmsprache. Dabei will der Maestro gar nicht gewusst haben, was er da eigentlich tut.
Nel momento in cui faccio il mio lavoro.
In dem Moment, wo ich arbeite, wo ich zum Filmemacher werde, ergreift etwas von mir Besitz. Ein fremder, unheimlicher Bewohner bemächtigt sich meiner, übernimmt die Führung und leitet alles an meiner Stelle. Ich stelle nur meine Stimme zur Verfügung, mein handwerkliches Gespür, meinen Hang zur Autorität. Es ist aber dieser Unbekannte, der agiert und in mir haust. Jemand, den ich nicht direkt, sondern nur flüchtig kenne.
Fellini zieht sich fast ganz in die römische Filmstadt Cinecittà zurück. Dort in der Halle 5, die für ihn reserviert ist, erschafft er seine magischen Welten. Ein Kino der Träume voller unvergesslicher Bilder. Der glitzernde Überseedampfer, auf den die Leute in Amarcord die ganze Nacht gewartet haben. Die gigantische Göttin Venusia, die zu Beginn von Casanova aus der Lagune gezogen wird. Das Nashorn im Ruderboot, auf dem Plastikmeer im Schiff der Träume.
Filme zu drehen erscheint mir wirklich die natürlichste, spontanste Art zu sein, mich selbst zu verwirklichen. Meine Arbeit zeigt mir immer wieder, dass ich ein Magier bin.
Der große Zauberer des Kinos wird heute vor 100 Jahren in Rimini geboren, als Sohn eines Handelsvertreters. Federico ist ein braver Junge, kein Enfant terrible, wie er selbst behauptet hat. Er mag Comics, zeichnet gern und bastelt viel.
Als ich ein Kind war, war Marionettentheater mein liebstes Spielzeug. Schon in einem frühen Alter baute ich mir alles Mögliche mit Schere, Farben, Pinsel, Knetmasse, Leim, Kreide und Pappmaché zusammen.
So wie das Puppentheater liebt er auch die Clowns und Artisten der schäbigen kleinen Wandergruppen, die gelegentlich im Ort ihre Zelte aufschlagen. Dass Federico als 7-Jähriger mit einem Zirkus davongelaufen ist, gehört allerdings ins Reich der Legenden.
Ich hatte immer einen Hang, Dinge zu erfinden. Eine Jugend zum Beispiel, eine Beziehung zur Familie, Beziehungen zu Frauen, zum Leben. Für mich sind die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, viel echter als die, die wirklich passiert sind. Man könnte sagen, dass ich ein großer Lügner bin.
Sofort nach dem Abitur flieht der 18-Jährige aus der Enge der Kleinstadt nach Rom. Ein naiver Provinzjüngling, wie er sie in seinen Filmen immer wieder beschrieben hat. Vom wilden Treiben der Metropole fasziniert.
Ich finde Rom einfach wunderbar. Eine Art Dschungel, schwül und schön, mal voll Lärm, mal friedlich.
wo man sich im Dickicht verstecken kann.
Federico arbeitet als Journalist und Karikaturist für Zeitungen, schreibt Sketche und Hörspiele fürs Radio. Dort verliebt er sich 1942 auf den ersten Blick in eine zierliche junge Schauspielerin mit Clownsgesicht und Kulleraugen, Giulietta Masina.
Ich begegnete ihr, weil sie die Hauptrolle in meinem Hörspiel hatte und sie übernahm die Hauptrolle in meinem Leben.
Sie heiraten schon kurze Zeit später und werden 50 Jahre bis zu Fellinis Tod zusammenbleiben, auch wenn Giulietta dafür manchen Seitensprung verzeihen muss. Als ihr einziges Kind 1945 kurz nach der Geburt stirbt, stürzen sich die beiden noch mehr in die Arbeit. Giulietta wird Fellinis engste Vertraute, Muse und Beraterin.
Sie inspirierte mich nicht nur zu La Strada und die Nächte der Caberia, sondern sie ist auch die kleine gute Fee in meinem Leben. Gemeinsam mit ihr betrat ich absolutes Neuland. Ein Land, das mein Leben wurde. Ein Land, das ich ohne sie vielleicht gar nicht entdeckt hätte.
In diesem Land des Kinos arbeitet Fellini zunächst 10 Jahre als Drehbuchautor und Regieassistent, unter anderem für Roberto Rossellini. Sein erster eigener Film, Der weiße Scheich, wird 1952 noch gnadenlos verrissen. Doch bereits ein Jahr später gewinnt Fellinis melancholisch-komische Kleinstadtstudie Die Müßiggänger den Silbernen Löwen in Venedig. 1954 schreibt er für Giulietta La Strada.
Papano ist gekommen.
So musst du sagen. Jetzt kommt der große Zampano.
Jetzt kommt der große Zampano. Jetzt kommt der große Zampano.
Zampano, ein grobschlächtiger Kraftmensch, kauft die kindliche Gelsomina von ihrer Mutter und dressiert sie wie einen Hund. Ihre zarten Annäherungsversuche wehrt er brüsk ab.
Zampano, würde es Ihnen leid tun, wenn ich sterbe?
Warum willst du denn sterben?
Einmal wollte ich schon sterben. Lieber tot sein, als bei dem da bleiben, habe ich gedacht. Aber jetzt würde ich Sie sogar heiraten. Dann würden wir immer zusammenbleiben. Auch ein Stein ist sowas gut. Aber darüber muss man eben nachdenken können.
Du kannst doch überhaupt nicht denken. Los, leg dich hin!
Dass er Gelsomina eigentlich liebt, merkt Zampano erst, als es zu spät ist. Die poetische Parabel erhält ihre Intensität nicht zuletzt durch die Musik Nino Rotas, der seit dem ersten Film mit Fellini zusammenarbeitet. La Strada macht den Regisseur und seine Frau weltberühmt und gewinnt 1957 sogar den ersten Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Eine Auszeichnung, die die beiden im nächsten Jahr gleich noch einmal entgegennehmen können, für Die Nächte der Caberia.
Caberia, warum schaffst du dir nicht einen Jungen an, so einen ganz seriösen wie mich, der was hermacht?
So einen habe ich nicht nötig.
Doch.
Und ich sage dir nein, ich brauche keinen Kerl. Wozu? Damit ich Nacht für Nacht auf den Strich gehe, um so einen Schmarotzer wie dich zu messen.
Hör auf mit dem Quatsch.
Ja, machen wir Schluss. Lass mich aussteigen, es ist besser so.
Ja, es ist besser so.
Fellinis größter kommerzieller Erfolg wird jedoch La Dolce Vita, das bitterböse Porträt der römischen High Society. Der Film löst einen gewaltigen Skandal aus. Fellini wird beschimpft und angespuckt, zugleich aber auch euphorisch gefeiert. Und weil die katholische Kirche von den Kanzeln gegen seine Unmoral wettert, strömen die Massen erst recht ins Kino. Der Film zeigt 7 Tage und Nächte im Leben des Klatschreporters Marcello.
Marcello, du bist ein Schmierfick.
Warum erzählst du uns nicht mal, wozu du bereit sein würdest, nur damit ein ähnlicher Artikel über dich erscheint? Und was würdest du erst machen, damit ich ihn für dich schreibe?
Für die Rolle des Journalisten setzt Fellini zum ersten Mal Marcello Mastroianni ein, der zu seinem Lieblingsdarsteller und zweitem Ich wird. Unvergesslich die Szene, in der Marcello mit der Drallen Venus Anita Ekberg im Trevi-Brunnen badet. Eine der Ikonen der Filmgeschichte.
Marcello, komm hier!
Ich komme gleich. Ich komme zu dir.
Fellini zeigt keine durchgängige Handlung, sondern reiht lose Episoden aneinander, in denen viel gefeiert, getrunken und gelacht, aber auch gelitten und gestorben wird. Das süße Leben ist alles andere als süß. Hinter der Glitzerfassade lauern Überdruss, Einsamkeit und Verzweiflung. Eine große Leere beherrscht das Leben der Reichen und Schönen.
Bei Ihrem vielen Geld werden Sie immer wieder auf die Beine fallen.
Glauben Sie?
Oh ja.
Ich kann mich nicht mal auf den Beinen halten. Mir fehlt der Schuss Vitalität, um mit dem Leben fertig zu werden.
Fellini hat jetzt alles erreicht. Er wird als größter Regisseur Italiens gefeiert und stürzt in eine Krise, aus der sich erst mit 8,5 befreien kann. In diesem Film macht er sich auch über seine Gegner lustig, die ihm schon seit La Strada Verrat am Neorealismus vorwerfen. Denn neben aller Bewunderung wird Fellini sein Leben lang heftig angefeindet.
Eins ist mir bei der Lektüre des Buchs sofort aufgefallen. Der Mangel an jeglicher Problematik oder, wenn Sie so wollen, an einer philosophischen Grundlage.
Wollen wir uns nicht setzen?
Das macht den Film zu einer Folge von unzusammenhängenden Episoden.
Seine Werke werden immer persönlicher und reflektieren in vielfältigen Spiegelungen auch die Beziehung zu seiner Frau, wie Julia und die Geister, den die beiden 1965 drehen und dessen Hauptfigur, eine betrogene Ehefrau, nicht von ungefähr ihren Namen trägt.
Ich schäme mich fast, es zu sagen, aber Giorgio ist meine erste Liebe gewesen. Ich habe ihn gesehen und schon war ich verliebt in ihn. Und er ist meine ganze Welt geworden. Mein Geliebter, mein Mann, mein Vater, mein bester Freund und mein Zuhause. Na und was anderes brauchte ich gar nicht.
In Am Accord erinnert sich der Regisseur an seine Jugend in der Provinz zur Zeit des Faschismus. Der Film schildert das pralle Kleinbürgerleben. Vom Frühlingsfest bis zur Hochzeit der von allen Männern umschwärmten Sexbombe Gradisca 12 Monate später. Im Mittelpunkt stehen der 16-jährige Titter und seine chaotische Familie.
Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich bring euch um, ich bring euch alle um. Ich werde euch Strychnin in die Minestra tun. Und zuallererst bring ich mich um, mich selber. Und zwar noch heute.
Das ist gut, aber vorher bringe ich mich erst doch um!
Fellini hat ein großes Faible für skurrile Typen. In seinen Filmen wimmelt es von Clowns, Zwergen, seltsamen Fratzen, dicken Frauen in zu engen Kostümen. Per Zeitungsaufruf lockt er sie in sein Zauberreich in Cinecittà, wo er sich im Studio 5 längst häuslich eingerichtet hat.
Entschuldigen Sie bitte, ich bin hierher gekommen, weil man mir sagt, ich sei Fellinesque.
Seine Darsteller dirigiert der große Zampano wie ein Puppenspieler.
Dann complete humore. Smile like that. Look to me. Smile, laugh, turn,
stop, all right, very good.
Ich hatte nie Probleme mit den Schauspielern. Auch nicht mit den temperamentvollen oder den launenhaften Schauspielerinnen, den Diven. Die Marionetten sind glückliche Marionetten, wenn der Puppenspieler ein guter Puppenspieler ist.
Donald Sutherland, Fellinis Casanova, hat das allerdings etwas anders gesehen.
Federico hatte ein furchtbares Verhältnis zu den Schauspielern. Er war ein Zuchtmeister, ein Wüterich, ein Diktator und ein Dämon. Die ersten 5 Wochen waren die Hölle auf Erden.
Obwohl Fellini längst als einer der bedeutendsten Regisseure des 20. Jahrhunderts gilt und von Cineasten auf der ganzen Welt vergöttert wird, hat er immer größere Schwierigkeiten, Produzenten zu finden. Der Maestro verzweifelt fast darüber, dass Die Stimme des Mondes sein letzter Film bleibt, weil danach niemand mehr ein Projekt von ihm finanzieren will. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass er im Frühjahr 1993, ein halbes Jahr vor seinem Tod, mit einem Oscar für sein Lebenswerk geehrt wird.
Ladies and Gentlemen, Federico Fellini.
Bei der Verleihung dankt der 73-Jährige vor allem der einen Schauspielerin, die auch seine Frau ist.
Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dearest Giulietta. And please, stop crying.
Nach 2 Schlaganfällen stirbt Fellini am 31. Oktober, einen Tag nach seiner goldenen Hochzeit. Zehntausende pilgern nach Cinecittà, wo sein Sarg im Studio 5 aufgebahrt ist, vor der Kulisse seines vorletzten Films Intervista. Dort hatte sich Fellini als Regisseur noch einmal selbst inszeniert. Zusammen mit Marcello Mastroianni besucht er Anita Ekberg in ihrem Haus auf dem Land. Der Zauberer Marcello lässt die berühmte Trevi-Brunnen-Szene auf einem flatternden Bettlaken erscheinen. Wie eine Fata Morgana aus den großen Zeiten des Kinos.
Weißt du noch, wie es war? Weißt du noch, wie es war? Weißt du noch, wie es war? Im Kino! Wunderbar!
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Federico Fellini, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.